Tobias Escher analysiert die Europameisterschaft 2024.
Wenn die Fahnen wehen, die Hymnen erklingen und irgendwo ein überdimensionaler Teddybär durch die Allianz Arena huscht, wissen wir, es ist Europameisterschaftszeit. Deutschland gegen Schottland, so hieß das Auftaktmatch, und Tobias Escher und ich quatschen drüber. Schön, dass du dir die Zeit nimmst am Samstagmorgen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir holen das Spiel mal frisch aus dem Ofen. Ist ja noch gut heiß. So viel können wir verraten. Ja, es gab einen guten Ausgang für den Gastgeber, das wissen wir. Wie siehst du denn jetzt ganz grob gesagt einen Morgen nach dem Auftakt das Spiel?
Ich sehe es äußerst positiv. Also es war der Auftakt, den wir uns, glaube ich, alle gewünscht haben aus Sicht der deutschen Mannschaft. Ein Spiel, in dem sie von Anfang an zu überzeugen wussten, das nie spannend geworden ist, dass sie ganz klar dominiert haben. Eine Leistung, wo man jetzt auch sagen kann, ja, da kann man jetzt mit breiter Brust in die kommenden Spiele gehen. Also ein Spiel, das keine Wünsche übrig lässt.
Wir haben natürlich vorher schon viel geredet, was das Spiel mitbringt, was das Turnier mitbringt für die DFB-Elf. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht weiter festhalten. Es ist natürlich ja ein sehr wichtiges Auftaktspiel und da vertraut Nagelsmann dann auch auf seine beste Aufstellung, die sich so etabliert hat. Ganz kurz gesagt, keine Überraschung, nichts, was da irgendwie verwundert?
Null Überraschung. Also es war ja exakt dieselbe Elf, die in den März-Testspielen zum Einsatz kam. Es war exakt dieselbe Elf, die im Griechenland-Test zum Einsatz kam. Nagelsmann hat sich da nicht von den zuletzt etwas schwächeren Ergebnissen beirren lassen, sondern hat das Team genauso aufgestellt, wie er sich das vorgenommen hat. Da wird es, glaube ich, auch jetzt erstmal keine Überraschung geben so schnell. Er hat ja gesagt, er kennt seine Starting 13, also 11 Spieler und dann 2 Spieler, die dann je nach Gegner und je nach Spielstand reinkommen können. Dementsprechend null Überraschung.
Im ersten Spiel wartet ein zumindest auf dem Papier unangenehmer Gegner mit Schottland, die sich so in einem bewährten 5-4-1 probieren. Vor allem Fixpunkt McTominay im Mittelfeld. Was ist das für eine Mannschaft und ja, was bringen die aufs Feld?
Ja, also Schottland ist eigentlich eine sehr giftige, kompakte Mannschaft. Also in der Qualifikation haben sie gegen Spanien mit einem 5-4-1 einen 2-0-Sieg erringen können. Das ist schon was Besonderes. Sie haben ein sehr kompaktes 5-4-1, kein hohes Pressing und sind eine Mannschaft, die dann aus diesem 5-4-1 heraus auf Konter setzt. Das ist die eigentliche Spielweise gegen Deutschland. Das werden wir ja gleich in aller Ausführlichkeit analysieren. Kam das nicht so zum Zuge. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, der Weg, den sie auch gehen möchten bei dieser Europameisterschaft, über eine hohe Kompaktheit den Gegner zermürben und dann mit einzelnen Kontern oder Standards Nadelstiche setzen.
Wir meinten es schon im Ausblick, bei Schottland fehlen ein paar wichtige Stützen, leider ja, verletzt oder die fallen aus. Es gibt einen kleinen Durchstarter, sage ich mal, der sich vor der EM aufgetan hat, und das ist Anthony Ralston da auf der rechten Seite. Diese Schienenspieler in diesem System, was macht das denn so anspruchsvoll für die? Wie können die glänzen? Aber ja, worauf müssen die sich eben einstellen in einem sehr defensiven System auf den Außen?
Ja, du musst natürlich die Außen größtenteils alleine beackern. Im 5-4-1 ist das noch ein bisschen einfacher als im 5-3-2, weil im 5-4-1 hast du noch die Außenstürmer, die so ein bisschen mithelfen, aber auch die waren bei Schottland sehr eng im Zentrum, haben da auch häufig im Zentrum ausgeholfen. Das heißt, Robertson und Ralston mussten halt die rechten und den linken Flügel alleine schließen. Du musst immer aufpassen, wann zieht sich die Kette zusammen, wann musst du in die Mitte rücken, und du musst ja auch eigentlich für offensive Entlastung sorgen. Also du kannst sehr schlecht eine offensive Entlastung schaffen, wenn diese Außenverteidiger nicht auch mit nach vorne gehen. Das ist so die schwierige Aufgabe, vor denen sie dann stehen in so einem System.
Und sie kommen gut zurecht mit wenig Ballbesitz, das sieht man dann auch schon zurecht zu Spielbeginn. Wir gehen einfach gleich mal rein. Und wir haben die deutsche Nationalmannschaft, die will, die zeigen will, wer Herr im Haus ist und die gleich mal dominant auftritt. Und was natürlich sofort auffällt, ist wieder dieser Dreieraufbau, den wir schon oft besprochen haben, Rüdiger, Tah und Groß. Und gerade Groß zu Beginn dann schon viel im Vordergrund und am Ball. Was waren so deine Gedanken zu den ersten Minuten und gerade natürlich der Matchplan? Wie schaffst du es, schnell zu Gelegenheiten zu kommen?
In den ersten Minuten hatte man noch so ein ganz leichtes Gefühl von so einer Unsicherheit bei der deutschen Mannschaft. Man hat schon gemerkt, was sind die taktischen Prinzipien, wie möchte sich die Mannschaft aufstellen. Wir haben das erprobte Abkippen von Kroos auf seine liebste halblinke Position. Darauf hat dann die gesamte Mannschaft reagiert. Tah ist ins Zentrum gerückt, Rüdiger nach rechts. Man hat dann eine Dreierkette im Aufbau. Andrich hat sich davor angeboten, sodass man da eine Raute im Aufbau hatte. Kimmich und Mittelstädt sind nach vorne gerückt. Kimmich ist sehr straight nach vorne gegangen, hat den rechten Flügel besetzt, Mittelstädt auch mal so ein bisschen leicht eingerückt. Und dann hat man da viele Positionswechsel gehabt mit Wirtz, Musiala, mit Gündogan, die immer mal wieder in entgegengekommen sind, den Ball haben wollten, aber auch für Tiefe gesorgt haben. Da so ein Wechselspiel daraus und eben in den Anfangsminuten war es noch so ein bisschen überhastet. Also man hat deutlich gemerkt, die deutsche Mannschaft hat sich was vorgenommen, hat dann aber den Ball zu schnell nach vorne gespielt. Das hat sich dann später verbessert, aber dieser Dreieraufbau mit Andrich davor, mit den drei flexiblen Spielern davor und den beiden Außenspielern mit Kimmich und Mittelstädt, den hat man durch das ganze Spiel hinweg gesehen.
Bei so einer defensiven Ausrichtung der Gäste musst du natürlich erstmal zu Beginn ein bisschen bohren, ein bisschen schauen, wo gehen hier die Lücken auf, was ist möglich. Wo meinst du denn, hat sich dann die deutsche Mannschaft zunehmend wohlgefühlt, wo sie den Ball haben? War es dann mal auf Außen, dass Kimmich den runternehmen kann und dann bedienen oder wirklich viel aus dem Zentrum raus?
Ich hatte das Gefühl, es gab so zwei Wege, wie sie dann nach vorne kommen wollten. Den einen hast du gerade schon analysiert. Wenn der Ball bei Kroos war und Kroos hat gar keinen Druck bekommen und der Gegner hat sich auch so ein bisschen ins Zentrum zusammengezogen gehabt, dann kam eigentlich sehr schnell der lange Ball raus zu Kimmich. Also diese Verlagerung nach rechts außen, das war sicherlich ein Weg. Das war ja auch der Weg, über das nachher das 1:0 gefallen ist. Das haben sie dann relativ schnell, relativ häufig auch versucht. Der andere Weg war, wenn dann Schottland eben mit dem Mittelfeld mal nach vorne gerückt ist, wenn mal ein Spieler aus der Mittelfeldkette mit ins Pressing gegangen ist, dann haben sie sehr schnell versucht, die Räume hinter dem schottischen Mittelfeld zu finden. Also dann war da auch Gündogan gerade sehr präsent, so als Schleicher, der sich da angeboten hat. Und wenn der Ball dann in den Zwischenlinienraum kam, dann sind Wirtz, Musiala und Havertz direkt Richtung Tor gesprintet. Also da hast du auch gemerkt, das war auch ein ganz deutlich vorher abgesprochener Weg, wie man an diesen Schotten vorbeikommt.
Erstes Stichwort, was ich da gleich aufnehme, Druck auf den Ball, wenn Kroos ihn hat. Gab es da gestern überhaupt mal eine Situation, wo der extrem angepresst wurde? Er sucht sich das natürlich auch, seine Lücken, seine Freiheiten, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie da lauern, bis er den Ball bekommt, sondern dann versuchen eher alles andere zuzustellen. Aber das hat sich ja dann oft genug gezeigt, ist es, glaube ich, nicht das richtige Mittel.
Nee, das haben sie auch gar nicht oft versucht. Christie war ja dann derjenige, der dann noch häufig mit ins Pressing gegangen ist, aber Christie hat ja auf links gespielt, also der ist dann eher auf Rüdiger und Tah-Richtung gegangen. Und bei Kroos haben sie es sehr selten versucht. Das hast du, glaube ich, schon recht. Nachdem sie 1-2-0 zurücklagen, gab es so ein, zwei Momente, aber grundsätzlich war dieser Pass immer sehr leicht möglich, weil auch die Kette, also die Abwehrspieler von Schottland, da war es häufig so, dass ein Abwehrspieler rausgerückt ist, zum Beispiel auf Gündogan raus oder auf einen Wirtz, Musiala raus. Dann hattest du hinten keine 5 Mann mehr, sondern nur noch 4 und dann mussten sich die restlichen 4 Mann zusammenziehen. Und dann hattest du eben in der Breite immer einen freien Spieler. Häufig war dieser freie Spieler dann Kimmich. Das war dann schon extrem clever gemacht von den Deutschen, aber du hast auch recht, da gab es dann sehr wenig Druck und die Schotten haben diese Lücken dann auch gelassen.
Genau, so wie du es gerade schon analysierst, so hat sich das sicherlich auch Nagelsmann vom Spiel gedacht und es ist dann die Situation, aus der nach der ersten Chance von Wirtz, der noch aus dem Abseits startet, dann auch das 1-0 fährt, weil Kimmich den Ball rechts mal wirklich eben mit viel Platz annehmen kann. Das ist allerdings das eine, den Ball wirklich dahin zu bringen. Du darfst uns jetzt erklären, wie das Tor wirklich zustande kommt und vor allem vielen, die zuschauen, die vielleicht gar nicht so wirklich wissen, was es heißt, sich ohne Ball gut zu bewegen.
Ja, genau. Also da gab es, wir haben ja gerade diesen Aufbau des Tors schon so ein bisschen analysiert. Kimmich geht nach rechts raus, gegnerische Kette zieht sich zusammen, es kommt sofort der Ball raus auf Kimmich. Aber Kimmich macht das dann auch sehr dynamisch und sehr schnell, weil er genau weiß, was er machen muss. Und das war jetzt so ein Muster im Angriffsdrittel, das man häufig gesehen hat. Gündogan in dem Fall läuft wirklich vom Mittelkreis aus los in den Strafraum rein, auch Richtung erster Pfosten. Und zieht damit den gegnerischen Mittelfeldspieler McGinn mit sich, war das, glaube ich. McGinn war das, glaube ich, bin mir nicht 100% sicher.
Ich glaube, McGregor mit der
oder 8, McGregor, stimmt.
Aber, ja.
Stimmt, McGregor, ja. Stimmt, McGregor. Ich muss auch kurz gucken. Ja, da hast du recht. McGregor war das, nicht McGinn. McGinn hat ja ein bisschen weiter rechts gespielt. Auf jeden Fall, McGregor zieht er mit sich mit und dadurch, dass der Mittelfeldspieler dann nicht mehr in dem Raum vor der Abwehr ist, sondern mitten in der Abwehrkette, wird der Raum vor der Abwehr komplett frei. Und auch das hast du 3, 4, 5 Mal bei den Deutschen gesehen im letzten Drittel, dass dann der scharfe, flache Pass an den 16er Rand gekommen ist und dass da dann auch immer ein Deutscher stand. In dem Fall Florian Wirtz, der das Ding dann nur noch reinschießen musste. Auch mit ein bisschen Hilfe von Gunn, muss man sagen. Ich würde nicht behaupten, dass dieser Ball unhaltbar ist, wenn er direkt neben den Torwart flach kommt. Aber es war sehr schön herausgespielt.
Auch den Lauf von Musiala müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen rausstellen, der auf den Außen dann Tierney bindet, der ansonsten auch gut den Passweg vielleicht hätte zumachen können, aber gerade dieses Hinterlaufen, was er dann so andeutet, da hast du dann eine Riesenlücke und eine quasi Strafraumbesetzung Wirtz ist nicht ganz im Strafraum, aber von 3 gegen 5 und trotzdem hast du diese enorme Freiheit für Wirtz, der dann auch alle Zeit für den Abschluss hat. etwas verdeckt, aber vielleicht auch haltbar. Aber so ist es eben das frühe 1:0 und wirklich das Tor, wo du dir sicher sein musst, genau das brauchen wir, so können wir richtig ins Spiel finden.
Ich hatte danach auch das Gefühl, dass das die deutsche Mannschaft befreit hat. Vorher gab es so ein, zwei Patzer, ein, zwei Mal überhastet, irgendwie in den Zwischenlinienraum gespielt und da dann den Ball verloren. Das hast du danach gar nicht mehr gesehen. Also danach hattest du wirklich die Ruhe im Aufbau, auch dieses 3 plus 1 hinten auszuspielen, dann nochmal den Pass zu suchen, bis dann halt wirklich die richtige Passoption frei wird. Musstest nicht mehr überhastet hinter die letzte Linie spielen, haben sie ja davor ja auch ein paar Mal gemacht. Unter anderem dieses Abseitsding von Wirtz, wo es funktioniert hat nach dem Rüdiger-Ball. Aber dann hat es auch 3, 4 Mal nicht funktioniert in den ersten 10 Minuten. Und das haben sie dann nachher gar nicht mehr gemacht. Also dieses frühe 1:0 hat wirklich eine Ruhe ins Spiel gebracht, die der Mannschaft richtig gut getan hat.
Interessant ist es ja, dass es quasi immer das gleiche Mittel ist, nur immer wieder anders probiert mit anderen Personal. Ob es jetzt mal Tiefenläufen sind von Musiala, Havertz oder Wirtz oder sich dann einer von denen mit Gündogan kurz anbieten können, während Kimmich dann rechts auf den Außen ist. So hast du quasi aus einer Idee immer wieder unterschiedliche Optionen und ein Kroos kann das perfekt bedienen. Also auch da hat es Schottland vielleicht Deutschland ein bisschen zu einfach gemacht oder konnte das die DFB-Elf wirklich taktisch die ganze Zeit so durchziehen, weil sie das auch gut absprechen konnten.
Es war eine Mischung aus beidem. Also bei Schottland hat mich schon stark gewundert, wie körperlos die auch in die Zweikämpfe gegangen sind, da wie wenig Fouls sie dann auch gespielt haben, weil sie eigentlich auch ein Team sind, das immer mal wieder den Rhythmus des Gegners bricht, was auch wichtig ist, wenn du so tief stehst die ganze Zeit, dass der Gegner halt eben nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pässe spielen kann, sondern dass der Gegner auch mal den Ball verliert, dass der Gegner auch mal fluchen muss und so weiter. Da haben sie überhaupt nichts gemacht und sie waren auch sehr undiszipliniert. Also immer wieder die Position verlassen, immer wieder schlechte Absprachen, wenn ein Spieler einen Gegenspieler verfolgt hat. Das hat es der deutschen Mannschaft so einfach gemacht. Aber wir haben ja zum Beispiel auch im Test gegen Griechenland gesehen, dass die deutsche Mannschaft sich mit der Passgenauigkeit da sehr schwer getan hat. Also dass da viele auch unerzwungene Fehler drin waren. Und das gab es dann ab der 10. Minute eigentlich gar nicht mehr. Und sie hat dann eben diese Spielintelligenz auch, die natürlich ein Kroos wunderbar mitbringt, dass er genau weiß, wann er das Tempo verschärfen muss und wann es halt reicht, dass er den Ball wieder zur Tat rüberspielt. Das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, um halt diese Dominanz über die gesamte Spielzeit aufrechtzuerhalten.
Springen wir zum 2:0, wo genau das zutrifft, was du schon wieder andeutest. Kroos, der einen langen Ball antäuscht, so rücken irgendwie alle Schotten 2 Meter nach hinten und dann ist es ein cleverer Ball auf Gündogan, der aber auch nicht den Megadruck bekommt. Der dreht sich wunderbar, bedient Havertz, der legt für Musiala ab und der schweißt ein. Auch hier wieder in anderer Art und Weise, wie sie zum Tor kommen, aber auch das einstudiert und ja natürlich auch mit Möglichmachung, sage ich mal, der Schotten.
Ja, man muss aber auch nochmal Gündogan herausheben, finde ich, der da wirklich sich sehr intelligent wegschleicht zwischen den Linien, der mit einem Kontakt sich dreht, zusammen mit dem Ball. Das war ein richtig guter erster Kontakt aus der Halbdrehung heraus und dann eben auch diesen genialen Pass spielt. Also das war schon eine sehr, sehr gute Aktion von Gündogan auch, der dann eben das Tor einleitet. Aber ja, du hast ja auch gesagt, auch da die Schotten eben ohne Druck im Zwischenlinienraum, so ein bisschen wie die aufgescheuchten Hühner, als der Ball dann da drin ist und schaffen es dann auch nicht mehr, den Laufweg einzufangen in der letzten Linie von Havertz. Also auch das nicht optimal verteidigt von den Schotten.
Genau, die Szene habe ich mir nochmal öfter angeschaut. Wenn sie es dann mal probieren, dass sie mit der Vierer-Mittelfeldkette an der Mittellinie stehen, dann ist es in der Situation Porteous, der rausrückt, wie du das auch eben schon angemerkt hast. Ist das gut in dem Sinne, weil er dann die Kette auflöst, aber zumindest irgendeine Präsenz darstellt, aber es jetzt auch nicht so gewesen ist, dass er wirklich dann Musiala war es in dem Fall zustellen kann, sondern auch hier die Lücke auf ist. Also sie schaffen sich quasi überall, wo sie sind, eine Unterzahl und gerade die letzte Kette, die du eigentlich so stabil brauchst, die wird so schnell aufgelöst.
Also grundsätzlich ist das eine Variante, die viele Teams nutzen, um halt dann den Zwischenlinienraum zu schließen, wie du es gerade schon gesagt hast, dass dann, wenn das Mittelfeld rausrückt, dass dann ein Sechser, beziehungsweise ein Innenverteidiger den Gegner verfolgt und den Sechserraum auffüllt. Wird in der Bundesliga immer seltener gemacht, weil es eben eine, wenn das nicht in der Abstimmung der Abwehrkette perfekt funktioniert, dann ist das sehr riskant, weil du dann eben eine Lücke in einer sehr, sehr entscheidenden Position reißt, nämlich zwischen den Innenverteidigern. Die Endverteidiger müssen dann ja natürlich zusammenrücken, um das Loch, das der rausrückende Endverteidiger öffnet, zu schließen. Und da hat es dann nicht immer ganz gefunkt bei den Schotten. Ich würde jetzt beim Tor gar nicht mehr sagen, dass sie es da so falsch gemacht haben, weil sie sind ja dann schon relativ kompakt und der Raum, durch den Gündogan den Pass spielt, der ist schon winzig und das ist schon ein sehr geiler Pass von Gündogan einfach. Aber natürlich, das passiert dir andererseits als Schottland nicht, wenn du dann halt sagst, okay, lassen wir den Zwischenlinienraum kurz auf und bleiben wir in der Fünferkette hinten drin.
Gerade dann auch nur mit einem Kimmich, der es auf außen breit macht. Also auch natürlich einfach schwierig zu bespielen, dann diese Offensive der Deutschen. Im Nachhinein oder danach traut sich auch mal Mittelstädt ein bisschen mehr zu. Von dem sehen wir ja immer so eine Rolle, dass er auch eher mal ein Spieler ist, der absichert, aber auch dann eher die Freiheit natürlich erkennt. Auf links außen gefällt dir das, wenn er sich noch mal mehr offensiv einschaltet?
Ja, natürlich. Also das ist ja auch eine Rolle, die ihm liegt. Er ist jetzt aber auch keiner, der nur den Flügeln entlang geht. Er hat bei Stuttgart die besten Spiele gemacht, finde ich, wenn er ins Zentrum eingerückt ist und da dann auch mal mitspielen konnte, mitspielen durfte. Hat das jetzt auch so ein paar Mal versucht. Hat jetzt in diesem Spiel nicht so häufig geklappt wie bei Kimmich auf der anderen Seite. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig, dass du eben auf beiden Seiten eine Breite hast. Gerade wenn dann andere Gegner kommen, die dann vielleicht nach dem dritten Pass auf Kimmich irgendwann mal durchschauen, okay, vielleicht sollten wir mit der Kette breiter stehen bleiben, die spielen immer den Kimmich außen an. Entsprechend für Mittelstädt eine gute, aber keine überragende Leistung, würde ich behaupten.
Einen Ball bringt er dann mal rein auf Musiala, der erst wohl einen Elfmeter rausholt, was dann zum Freistoß umgeändert wird. Kommt nicht so viel raus, aber es dauert auch nicht ganz lang, bis wir dann den Elfmeter haben, nachdem Gündogan da nach einer butterweichen Flanke von Kimmich noch scheitert. Und dann Porteous, ich glaube, vielleicht etwas passend zu seinem bisherigen Auftritt, gar nicht wirklich weiß, wo er seine Füße hin tun soll. Und er findet dann sein Ziel in Gündogans Unterschenkel. Das hat nicht gut funktioniert. Und dann ist es auch Havertz, der sich vom Punkt Selbstvertrauen sammeln kann. Hier das 3 zu 0. Es läuft einfach alles perfekt zu dieser Stelle.
Das läuft alles perfekt, dann auch noch die rote Karte dazu. Das hätte ja gar nicht besser für die deutsche Mannschaft laufen können, weil du dann auch weißt, wir liegen 3-0 vorne, wir sind ein Mann mehr. Wir werden jetzt hier nicht bis zur 90. Minute Vollgas geben müssen, sondern wir haben jetzt eben diesen Vorsprung uns rausgespielt und jetzt geht es in der zweiten Halbzeit ein anderes Spiel. Dass du dann auch zur Pause zum Beispiel einen Andrich rausnehmen kannst und sagen kannst, hey, okay, jetzt bringen wir groß, Andrich ist schon gelb vorbelastet, wir machen da mal den Wechsel, auch das ist enorm, enorm wichtig.
Wie viel Spaß konnte man gerade so einem Musiala ansehen gestern, der natürlich auch braucht bei seiner ersten EM, um ein bisschen reinzufinden, aber nach und nach immer mehr Dribblings versucht hat, probiert und die auch eben geklappt haben. Und wie viel Spaß braucht genau auch so ein Spieler wie er, um dieser Mannschaft all das zu geben, was er kann?
Ja, Deutschland hat insgesamt 6 erfolgreiche Dribblings gehabt. 5 davon hatte Musiala. Also man hat da schon deutlich gemerkt, dass der Lust hatte und dass der motiviert war, in diesem Spiel auch was Besonderes zu zeigen. Und das ist auch wichtig innerhalb des Systems, dass dann Wirtz und Musiala sich zwar absprechen, welche Räume sie besetzen, aber dann auch innerhalb der Räume 1-gegen-1-Duelle gewinnen, Gegner auf sich ziehen und damit die andere Seite beziehungsweise ihren genialen Konterpart damit auch frei bekommen. Und ich glaube, Musiala hat jetzt in diesem Spiel noch mal ein bisschen den auffälligeren Eindruck gemacht, auch durch seine vielen kleinen Dribblings. Aber auch Wirtz hat da viele Läufe gemacht, die vielleicht nicht direkt anerkannt werden, weil sie zu nichts geführt haben, aber die für seine Mitspieler enorm wichtig sind. Also, dass diese beiden Spieler, Musiala und Wirtz, jetzt zur EM in Form finden, ist für die Mannschaft unfassbar wichtig.
Jetzt auch beide mal in einem Spiel gleichzeitig getroffen. Auch eine sehr schöne Randnotiz in der Stelle. Schottland ja stellt sich als dankbarer Gegner dann zu diesem Moment heraus und bietet auch nach vorne hin wenig Gegenwehr, was wir auch festhalten müssen. Die Deutschen machen es eben gut, sind aber auch effizient vor dem Tor. Das ist ja gerade das Stichwort, wo wir nach den letzten Tests noch dachten, ja, ist da dieser Goalgetter-Instinkt bei jedem so drin? Aber gestern muss man sagen, auch mit kleiner Mithilfe vielleicht von Gunn, aber die Schüsse waren alle zumindest sehr präzise und dann natürlich auch gut gesetzt.
Ja, man muss schon sagen, also man hat dann aus 2,5 Expected Goals 5 Tore geschossen. Das ist ja auch eine Overperformance, die wir lange nicht mehr hatten. Also wir reden ja davon, dass Deutschland bei der letzten Weltmeisterschaft eben, ich weiß nicht, wie viel, 10 Expected Goals und dann irgendwie 5 Tore oder 6 Tore, also irgendwie auf jeden Fall komplett andersherum. Da haben wir komplette Underperformance gehabt bei den Expected Goals. Ich glaube, das ist dann schon sehr wichtig, dass du dir auch ein gewisses Selbstvertrauen holst in so einem Spiel. Dass du merkst halt, okay, es fängt nicht schon wieder so blöde an, dass wir da 3 Expected Goals holen, aber nur ein Tor schießen. Nein, wirklich jeder Schuss ein Treffer. Es war jetzt ja auch nicht so, dass es ein Chancenfestival war für Deutschland, muss man ja auch ganz fair sagen. Sie haben das Spiel eher im ersten Drittel dominiert und dann ab und zu die Nadelstiche gesetzt. Aber das ist trotzdem, gerade in so einem kurzen Turnier, entscheidet dann Chancenwertung häufig darüber, wer weiterkommt. Und das kann man auch mal in so ein Spiel, wo man vielleicht bei den Expected Goals 0,5 bis 1 zurückliegt, durch eben eine gute Chancenverwertung auf die eigene Seite ziehen.
Trainer Nagelsmann sprach nach dem Spiel davon, dass die Gäste aus Schottland natürlich auch sehr beeindruckt waren. Das hatte seine Mannschaft aber auch genauso forciert. Ist das auch schon ein kleiner Fingerzeig an die anderen Mannschaften in diesem Turnier, dass die Deutschen jetzt nicht nur gut am Ball sind und sich schön rausspielen können, sondern auch einfach von der Körpersprache, von der Dominanz wieder an alte Zeiten erinnern, sage ich mal.
Ja und nein. Also ja, weil du natürlich mit so einem Spiel auch ein Statement setzt. Du hast es ja gerade gesagt, weil der Gegner dann natürlich vor dem nächsten Spiel dann mit mehr Ehrfurcht reingeht, weil er ja auch weiß, wozu Musiala, Wirtz, Gündogan da fähig sind und da vielleicht dann den Ticken defensiver auftritt, als es vielleicht sonst tun würde. Ein kleines Nein gibt es, weil das Spiel gegen Schottland in der Hinsicht ein bisschen Muster ohne Wert war, fand ich. Weil ja, Deutschland war sehr gut im Positionsspiel und dadurch auch sehr gut im Gegenpressing, aber gerade gegen den Ball war Deutschland fast gar nicht gefordert. Da hat dann Schottland nach spätestens zwei Pässen den langen Ball gewählt und Che Adams, der ist halt kein Spieler, der vorne die langen Bälle hält. Da hat Dykes total gefehlt. Da hast du als Abwehr und gerade als Mittelfeld im Verschiebeverbund hattest du gar nichts zu tun in diesem Spiel. So. Und das ist ja auch noch so eine Schwäche, die deutsche Mannschaft gezeigt hatte in den vergangenen Monaten. Und da muss man dann mal sehen, gegen Ungarn, gegen die Schweiz, wie sie sich gegen den Ball anstellen. Wenn der Gegner auch mal 2, 3 Minuten Ballbesitz am Stück hat, das konntest du jetzt gegen diese Facette konntest du gegen Schottland gar nicht zeigen.
Gerade auch, weil die Schotten eben in der zweiten Halbzeit komplett in Unterzahl spielen, mit Adams noch den Stürmer rausnehmen, also da natürlich auch nochmal weniger zu bieten hatten. Nagelsmann reagiert, du sagst schon, bringt groß, auch für Andrich, der gelb belastet war. Und ja, sie lassen jetzt auch sogar mal ein paar Chancen liegen, dann ist es mal Wirtz, der nach schöner Flanke verzieht. Hast du da noch ein paar andere, sag ich mal, Aspekte im deutschen Spiel gesehen, ein paar andere Ideen, die man reinbringt oder konzentriert man sich in der Situation dann in der Phase darauf, dass man das, was man schon gut macht, einfach weiter verschärft und guckt, dass es wieder klappt?
Anfang der zweiten Halbzeit habe ich kurz beobachtet, dass Wirtz und Musiala die Seiten getauscht haben. Also Wirtz dann im rechten Halbraum, Musiala im linken Halbraum. Auch Mittelstädts Rolle war so ein bisschen angepasst. Das sind aber jetzt dann Details. Und natürlich nach den Wechseln dann, da werden wir ja gleich auch drauf zu sprechen kommen, waren dann nochmal so ein paar andere Elemente zu erkennen. Aber grundsätzlich hatte ich schon das Gefühl, dass sie sich in der Pause auch gesagt haben: Hey Jungs, wichtig ist, dass wir jetzt das defensiv konzentriert bleiben, dass wir im Spiel bleiben, aber dass wir auch die Dominanz hochhalten. Und Schottland hat ja dann auch den Stürmer rausgenommen, haben dann im 5-4-0 gespielt und dann wirklich gar keinen Druck mehr ausgeübt. Und dann war natürlich klar, jetzt kann Groß seine Passquote hochschrauben, jetzt kann auch Tah Rüdiger mehr Ballkontakte bekommen. Und Groß hat das auch sehr gut gemacht, dann zusammen mit Groß zusammen vor der Abwehr das Spiel zu beruhigen.
Jeder Spieler hat dann in dieser Phase, glaube ich, seine Stärken eingebracht. Das hast du richtig gemerkt und macht genau das, was seine Rolle auf dem Feld ist. Musiala weiter mit seinen Dribblings und der Dauerbelagerung rund um den Strafraum. Und dann haben wir mit Joke Füllkrug, der sich dann als erster hervortut, das 4 zu 0 reiht sich da famos ein. Es ist wieder so eine Hereingabe dann von links, die er dann verwertet und knallhart unter die Latte hämmert. Auch ein super Start für ihn in dieses Turnier, was er sicherlich auch braucht, wenn er gerade mit dieser Rolle von der Bank erstmal klarkommen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist etwas, woran sich auch dran gewöhnen muss, weil Nagelsmann hat ganz klar jetzt gesagt, wie seine Startelf aussieht und er hat auch den Spielern eine ganz klare Rolle mitgegeben und Füllkrugs Rolle ist dann die des Jokers. Aber das ist auch sehr wichtig, dass er dann zeigt, dass er diese Rolle annimmt und dass er auch sofort präsent ist. Ähnliches gilt für Müller. Du hattest dann nach den Einwechslungen der beiden nochmal ein bisschen mehr Wucht im Spiel, also nochmal ein bisschen mehr Geradlinigkeit auch. Die beiden, Müller hat sich dann sehr häufig sehr viel bewegt zwischen den Raumangeboten und dann den Ball direkt in die Spitze weitergespielt. Da hat sie dann nochmal so eine neue Dringlichkeit im deutschen Spiel auch. Und dann gab es ja auch dann nochmal die nächsten Tore. Das war dann auch eine sehr schöne, dass man gesehen hat, da ist noch eine Facette mit drin, die man reinbringen kann von der Bank, wenn dann eben so ein Spiel so steht, wie es steht.
Müller in seinem 130. Länderspiel, starke Zahl, darf dann wie gesagt auch noch mitwirken. Serviert noch für Füllkrug, der auch knapp im Abseits, also es wäre vielleicht gestern sogar noch mehr möglich gewesen, auch was die Tore angeht, da noch nicht vollenden kann. Auch Sané im Spiel dann, wo ich vielleicht sagen würde, er war gestern einer der unvollendetsten, glücklos etwas, weil er mit seinen Dribblings noch nicht so die Wirkung zeigen konnte und auch ein paar Minuten braucht, eben bis er ins Spiel kommt. Aber du siehst schon, was er dieser deutschen Mannschaft auch noch geben kann, gerade in den Zwischenräumen gegen dann sehr defensive Gegner.
Ja, auf jeden Fall. Du siehst auch, dass er nach einer Einwechslung halt da ist. Ich glaube, das ist wichtig und dass er diese Rolle auch annimmt. Und du kannst dann eben gegen einen Gegner, der dann auch irgendwann keinen Bock mehr hat, muss man auch ehrlich sagen, ist es, glaube ich, auch super ätzend. Du spielst das Eröffnungsspiel der EM, du weißt, du gehst da mit hohen Erwartungen auch rein, vielleicht an dich, vielleicht auch mit deiner Nervosität und liegst dann 3-0 zu 10 hinten, dass du dann nur noch in Verwaltungsmodus gehst, ist klar. Und da dann in Müller, der dann eben immer wieder Lücken aufreißt, immer wieder auch seine Mitspieler auffordert, nach vorne Gas zu geben, ist dann das Richtige, um auch die Konzentration hochzuhalten und auch bis zum Schluss dann eben weiter Tore zu schießen.
Einen klitzekleinen Schönheitsfleck gab es an diesem Abend aber doch noch. Es ist ein Standard, den die Schotten dann mal nutzen können. Viele haben sie nicht bekommen, aber hier kommen sie gleich zum Ehrentreffer. Rüdiger fälscht dann eine Flanke unglücklich ins Tor ab. Das ist jetzt, glaube ich, auch wenig, wo man sich jetzt rausnehmen kann als Muster. Aber die defensive Verteidigung bei Standards, eine Sache, die in den kommenden Tagen nochmal genau auf dem Plan steht.
Ja, bestimmt. Also ich weiß jetzt nicht, das Tor war so ein bisschen Chaos pur. Also da noch ein Kopfball und da noch ein Ball rein. Ich wüsste jetzt nicht, wie du es hättest besser verteidigen können. Vielleicht vorne, wenn die erste Linie beim Freistoß nochmal ordentlicher hochspringt und dann den Ball sofort in Richtung Eckball wegköpft. Auch das sind immer die riskanten Bälle, die du eigentlich nicht machen willst, weil wenn der erste Spieler da so gerade mit dem Kopf ranstreift, dann ist auch immer häufig Alarm im Strafraum. Ja, also es ist ein Schönheitsfleck, ein Makel. Muss man in den kommenden Wochen sehen, was das zu bedeuten hat. Weil defensiv muss man ganz klar sagen, waren diese Schotten kein Test für die deutsche Mannschaft. Die deutsche Mannschaft hat das Spiel über den Ballbesitz dominiert und nicht über ihre Verschiebeleistung gegen den Ball. So. Und dann wird es andere Gegner geben, die eben ganz andere Qualitäten haben und dann auch länger als drei Pässe am Stück spielen.
Das letzte Wort an diesem Abend hat dann doch nochmal die deutsche Nationalmannschaft mit Emre Can, der auch ein paar Minuten sieht. Sané auf Müller, der im Strafraum sehr ja, athletisch ablegt nochmal auf Can und der dann auch einschweißt. Auch hier hast du einfach nochmal gesehen, wie gut dieses Passspiel, auch die Raumaufteilung, aber eben die Präzision mit insgesamt 94% angekommenen Pässen gestern funktioniert hat. Und auch das, weil, wenn nicht einstudiert auf den Punkt genau, aber die wissen einfach, wo sie auch stehen. Das ist ja genauso wichtig.
Das ist genauso wichtig und auch dieses Zusammenspiel, dieses blinde Zusammenspiel, was du teilweise gesehen hast, das war schon auf einem sehr hohen Niveau bei dieser Partie. Also das hat mich positiv überrascht, weil ich hatte nach den Spielen gegen Ukraine und Griechenland auch so ein paar Fragezeichen, was das Ballbesitzspiel angeht in der deutschen Mannschaft. Und das war jetzt wirklich makellos und auch bis ins letzte Drittel hinein passgenau. Und ja, super Leistung.
Ist also ein toller Start ins Turnier und die Euphorie rundherum auch groß. Inwieweit müssen wir die denn jetzt noch ein bisschen drosseln? Mehrfach angedeutet, das ist nicht der aussagekräftigste Beginn in ein Turnier. Sag mal ein paar Erkenntnisse, wo du aber auch mit einbeziehen musst, dass jetzt eben noch härtere Prüfungen kommen.
Erkenntnis Nummer eins ist, dass diese Mannschaft auf den Punkt hinaus fit ist, dass diese Mannschaft auch auf den Punkt hinaus die Konzentration erhöhen kann, also dass diese Testspiele wirklich Testspiele waren und dass sie im ernsthaften Modus nochmal zwei, drei Gänge höher schalten können. Das System von Nagelsmann funktioniert, also das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Das war auch so ein paar Fragezeichen hatte ich noch nach den Testspielen und jetzt muss man aber sagen, okay, er hat sich dabei was gedacht, was sehr Cleveres gedacht und das wird für viele Gegner schwer sein, gegen Deutschland zu spielen. Aber um die Euphorie zu drosseln, wie du gefordert hast, Schweiz und Ungarn werden andere Gegner sein. Also wir haben jetzt noch nicht gesehen, wie sie gegeneinander gespielt haben. Da bin ich sehr gespannt. Ich halte ja gerade auf die Ungarn große Stücke. Aber die sind halt auch offensiv nochmal eine ganz andere Hausmarke. Es ist was ganz anderes, wenn du Granit Xhaka da im Mittelfeld den Ball abnehmen willst. Das wird sehr, sehr viel komplizierter und auch sehr, sehr viel mehr Aufwand von der deutschen Mannschaft erfordern. Und gerade gegen Ungarn wird das auch, die sind auch defensiv einfach besser. Also die haben defensiv viel bessere Abstände, die werden eben sich nicht so leicht auseinanderspielen lassen. Und nach diesen beiden Spielen wissen wir dann eher schon, wo die deutsche Mannschaft steht. Ich glaube, dieses Spiel war jetzt eher wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken, auch um das Torverhältnis so weit hochzuschrauben, dass es jetzt schwer wird, in der Vorrunde rauszuscheiden, selbst wenn wir die nächsten beiden Spiele verlieren. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Also wir haben da jetzt schon mal ein Polster uns geschaffen. Aber ich würde das noch nicht zu hoch hängen. Also Deutschland ist jetzt noch nicht automatischer Top-Favorit, weil wir eine wirklich schwache schottische Elf 5:1 weggefiedelt haben.
Eine Zahl, die das Ganze vielleicht nochmal untermauert, ist die Passquote im letzten Drittel. Das sind 92%. Das ist wirklich wahnwitzig viel, da überhaupt mal hinzukommen und dann auch vielen aus sehr vieles zu generieren. Auch in Kroos mit 101 von 102 erfolgreichen Pässen. Das sind Zahlen, die wir in diesem Turnier wahrscheinlich nicht mehr sehen werden.
Nee, auch ein Musiala hat 100% Passquote, also hat alle seine Pässe gebracht, wir jetzt 94% und die haben ja nicht nur hinten rum gespielt, die haben ja auch im letzten Drittel viel gespielt. Das ist eben nicht besonders gut verteidigt gewesen von den Schotten häufig und da wird halt eine ungarische Mannschaft sehr viel körperlicher zu Werke gehen. Und ein Xhaka, der wird dann irgendwann, wenn Deutschland da wieder in der dritten Minute Ballbesitz geht, wird er irgendwann dazwischenhauen mit einer Grätsche. Also das sind halt einfach andere Gegner, Ungarn und die Schweiz.
Auch wenn wir es nicht wirklich viel sehen konnten, aber wenn die Deutschen mal gegen den Ball spielen, Wer ist es denn da, der im Pressing oder in der Gegenbewegung den Hut auf hat, sag ich mal, das initiieren kann? Ist es ein Musiala, der das bei Bayern jetzt schon immer mal gemacht hat? Glaubst du, das ist genau so ein Auslöser, der das mal andeutet?
Ich habe das eher das Gefühl, das soll Gündogan sein, aber ich habe jetzt wirklich aus diesem Spiel keine drei Szenen in Erinnerung, wo sie es mal machen mussten, weil es entweder halt im Gegenpressing war und Gegenpressing, also wenn du den Ball verloren hast, dann nachzusetzen, ist nochmal taktisch was ganz anderes, als wenn der Gegner einen Abstoß ausführt, kurz oder sowas, und du gehst dann ins Pressing über. Aber hat ja Schottland nicht gemacht. Also Schottland hat ja wirklich dann den zweiten Ball spätestens lang gepfeffert und dann kannst du auch nicht dann irgendwie gucken, okay, was ist jetzt hier der Pressing-Auslöser? Das ist halt bei, ich gucke gerade nochmal, 73% Ballbesitz, ist das eine Facette, die siehst du nicht. Die kannst du auch schwer analysieren.
Der nächste Gegner ist, wie erwähnt, Ungarn. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Kannst du dir vorstellen, dass es da vielleicht nicht nur personelle, aber andere Umstellungen geben kann, wie du diesen Gegner quasi angehst? Oder kannst du ruhig erstmal mit diesem Selbstvertrauen und mit der Spielweise das weiter forcieren?
Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir jetzt vor dem Ungarn-Spiel aufnehmen, weil ich natürlich nochmal gerne gucken würde, wie genau sieht das nachher auf dem Platz aus. Ungarn ist eine Mannschaft, die sehr gerne eine Seite komplett überlädt, also da eine riesige Überzahl herstellt und mit fast allen Männern auf diese eine Seite kombiniert. Da muss man sich schon was ausdenken gegen. Also da reicht es dann nicht, im Verbund zu bleiben und dann irgendwie Manndeckung so aufzunehmen, wie das die deutsche Mannschaft gerne macht. Da lässt du dich dann viel zu leicht rausziehen. Also da bin ich gespannt, wie man dann innerhalb des Systems Ideen und Lösungen entwickelt. Und offensiv, da hatte ich schon das Gefühl, sie waren ein bisschen angepasst an die schottische Elf. Und da kannst du ja auch außerhalb, innerhalb der jetzigen Formation nochmal vielleicht andere Räume finden. Vielleicht dann eher über die linke Seite spielen. Wir schauen uns das mal an. Ich musste aber auch jetzt gestehen, ich brauche erstmal das Ungarn-Spiel so als Referenz, um dann genau zu wissen, was könnte da kommen für die deutsche Mannschaft.
Nagelsmann hat ja auch einen sehr homogenen und ja, guten Kader Wert gelegt, wo alle wissen, was ihre Rolle ist. Du hast die klare Startelf, du hast die klaren Joker. Wie gehst du denn jetzt aber damit um, dass sich ein Füllkrug, dass sich ein Müller in ihrer Spielzeit so gut einbringen können? Kannst du die im besten Fall für 4-5 Spiele immer auf der Bank lassen?
Ja, musst du. Also das ist ja genau die Idee, die Nagelsmann verfolgt und die ich auch für gut erachte. Das ist der Grund, warum er manche Spieler nicht nominiert hat und andere Spieler wiederum schon nominiert hat, weil er eben genau das möchte, seine erste Elf zu haben und dann innerhalb des Spiels diese Wechsel machen zu können. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir zum Spiel gegen Ungarn viele Wechsel sehen. Vielleicht ein oder zwei, je nachdem, ob sie mehr Breite haben wollen oder vielleicht nicht. Aber dass da jetzt eine große Rotation angeworfen wird, nein, das ist nicht Nagelsmanns Ding. Und da hat er sich auch, glaube ich, sehr, sehr klar festgelegt, auch in der Kommunikation nach außen. Wenn diese 11 Spieler, die jetzt gegen Schottland gespielt haben, fit bleiben, dann werden sie auch das Turnier bestreiten. Davon gehe ich fest aus.
Wie kannst du denn gewährleisten, dass das Team eine konstante Gruppenphase spielen kann? Es ist endlich mal wieder ein Auftaktspiel gewonnen worden. Das ist die letzten drei Turniere auch nicht passiert. Oft gab es dann aber ein zweites Gruppenspiel, was dann ein bisschen nach hinten losging. Wie kannst du es wirklich jetzt eben ins Ziel bringen, dass du die Gruppenphase dann schon nach dem zweiten Spieltag gut, sage ich mal, ein gutes Gefühl damit rausnehmen kannst?
Indem du das Spiel gewinnst. Also das ist ja, glaube ich, das Einfachste der Welt. Du musst die Konzentration hochhalten, darfst jetzt nicht so eine Hochnäsigkeit einziehen lassen, aber ich traue das der deutschen Mannschaft auch nicht zu. Und dann, wenn du so ewige Meckerköpfe wie mich überzeugen willst, dann solltest du auch noch diese zwei, drei anderen Facetten zeigen, die du bis jetzt eben noch nicht gezeigt hast gegen Schottland, die auch noch so ein Fragezeichen sind. Wie funktioniert das Verschieben gegen den Ball? Schaffen sie es dann wirklich, ins Pressing zu kommen und dann in diesem Pressing in gute Mannorientierung reinzukommen? Wie machen sie gegen einen Gegner wie Ungarn, der überlädt? Was machen sie gegen einen Gegner wie die Schweiz, die sehr, sehr wuchtig und auch schnell über die Flügel angreifen können? Da hast du dann noch so ein paar Spiele Zeit jetzt, auch diese Facetten deines Spiels zu zeigen und auch vielleicht diese Facetten deines Spiels on the fly nochmal so ein Stück weit zu trainieren. Denn wenn wir dann ab Achtelfinale, spätestens Viertelfinale auf die Top-Nationen treffen, dann müssen all diese Dinge stimmen. Dann reicht es eben nicht, ein gutes Ballbesitzspiel zu haben, sondern da müssen auch die anderen Facetten stimmen. Und das sind ja auch Facetten, die du während des Turniers noch reinbekommen kannst.
So viel also zur deutschen Mannschaft, die wirklich einen rundum sehr guten, gelungenen Start feiert. Wir haben den ersten Spieltag. Lass uns nochmal auf ein paar andere Partien schauen, weil wir schon ein paar Kracher dabei haben. Und erstmal heute Nachmittag auf das zweite Gruppenspiel zwischen Ungarn und der Schweiz schauen. Meinst du, da kann sich schon ein Team eine bessere Ausgangslage sichern? Das wird natürlich sehr entscheidend für die restlichen Spiele.
Ja, ich halte sehr große Stücke auf die Ungarn und ich habe leider auch zu viel von der Qualifikation der Schweiz gesehen, um große Stücke auf sie zu halten. Wahrscheinlich jetzt Turnier ist keine Qualifikation, alles geht bei Null los, kann jetzt ganz anders kommen. Das ist aber schon das vorentscheidende Spiel, gerade durch das deutsche Ergebnis für beide Teams. Also beide Teams wissen, wenn sie jetzt einen Sieg holen und die Schotten wirken nicht unbesiegbar, dann können sie im schottischen Spiel noch einen Sieg holen, dann sind sie durch. Also das ist ein Spiel mit enormer Brisanz. Da bin ich auch sehr gespannt, das könnte auch sehr körperlich werden.
Aus der spannenden Gruppe mit Spanien, Italien, Albanien und Kroatien haben wir die spanische Nationalmannschaft, die auf Kroatien trifft, Samstagabend. Ist das so ein Spiel, wo man auch mal genauer hinschauen sollte? Das erste wirkliche spielerische Highlight, sage ich jetzt mal, mit zwei ebenbürtigen Teams?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das erste große, wichtige Spiel, wo es auch wirklich um was geht. Also da wird es dann schwer für die unterlegene Mannschaft, dann noch wieder auf den Pfad zu kommen. Dann ist halt ein Sieg gegen Italien Pflicht und das wird dann ganz, ganz kompliziert. Beide Teams auch technisch sehr, sehr stark, auch mit einem guten Ballbesitzspiel. Die spielen einen guten Stiefel herunter. Bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgeht.
Und noch ein sehr interessantes Duell haben wir dann am Montag mit Österreich gegen Frankreich. Inwieweit hier die Frage, wie Österreich die Franzosen ärgern kann. Es ist auch für Österreich natürlich eine schwierige Situation, wenn du gleich das erste Spiel verlierst, dann warten noch die Niederlande und Polen knifflig. Aber vielleicht ist ein Unentschieden drin, was meinst du?
Ja, sie werden halt alles reinhauen müssen. Und ich bin da sehr gespannt, wie hoch dann Ralf Rangnick die Pressinglinie schiebt, wie viel Respekt er dann auch vor dem Gegner hat, wie hoch die Kompaktheit der Österreicher ist. Grundsätzlich sind sie mit ihrem Spiel gegen den Ball sehr gut aufgestellt und sie können dann auch mit ihren Kontern vielleicht so zwei, drei Gegenmaßnahmen setzen, gerade weil ja die Viererkette der Franzosen so ein bisschen mit Personalproblemen, also auf französische Art sind Probleme nochmal was ganz anderes bei dem Spielerpool, aber trotzdem ist das nicht die beste Elf, die da antritt. Da werden sie dann die Abwehrkette beschäftigen müssen im Gegenstoß. Aber es ist natürlich auch so ein Spiel, das kann auch böse ausgehen, wenn du eben als Österreich dich so ein bisschen zu sehr locken lässt im Pressing. Aber es ist auch, glaube ich, schon ein wegweisendes Spiel für die Österreicher. Wobei andererseits, ich rechne ihnen dann mehr aus gegen Polen und gegen die Niederlande.
Dazu gibt es noch ein paar interessante Partien in den Gruppen für die vermeintlichen Underdogs, sage ich jetzt mal. Gibt es da irgendeine Begegnung oder ein Team, auf das du dich da besonders freust? Weil wir hatten es ja gemeint, diese Spiele sind für die Teams eben enorm wichtig, wenn es noch nicht gegen die ganz großen Favoriten geht.
Also ich freue mich auf Polen gegen Niederlande, weil ich im Stadion bin einfach. Das ist, glaube ich, das war nur ein ganz anderer auch, Grund, ja. Kein sportlicher Grund. Ja, Slowenien gegen Dänemark hat immer so ein leichtes Potenzial. Die Slowenen, den traue ich mit Šeško auch relativ viel zu, haben auch gute Konter mit drin. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich Dänemark bei der WM verfolgt habe und da haben sie ja sehr, sehr deutlich enttäuscht. Ansonsten sehen wir schon viele Spiele, wo eine ganz klare Rollenverteilung da ist. Türkei gegen Georgien, Portugal gegen Tschechien, Belgien gegen Slowakei. Serbien gegen England, da werden wir dann viele Spiele sehen wie gestern, wo ein Team sehr defensiv steht und das andere Team dann offensiv Lösungen anbieten muss. Dann kann man auch dann sehr gut den Vergleich zur deutschen Mannschaft ziehen. Welche anderen Mannschaften schaffen es, wie die deutsche Mannschaft eine Lösung zu präsentieren und welche Mannschaften tun sich eher schwer?
Das war jetzt also auch unser Auftakt offiziell ins Turnier. Wir klappen das alles nach dem ersten Spieltag zusammen und schauen natürlich auf die nächste Begegnung gegen Ungarn. So viel erstmal zu heute. Wir wünschen euch allen ganz viel Spaß. Klemmt euch aufs Sofa und schaut die Spiele oder guckt im Stadion vorbei, wenn ihr die Möglichkeit habt. Was sind da jetzt noch so deine persönlichen Wünsche? Was hoffst du dir bei Niederlande gegen Polen im Stadion zu sein, auch die Stimmung mitzunehmen?
Ich glaube, nur die gute Stimmung. Also das Spiel ist, glaube ich, da erstmal zweitrangig, aber ich hoffe auf eine gute Stimmung. Ich hoffe auch vor dem Stadion, um das Stadion herum auf gute Stimmung und dass alles friedlich und schön bleibt.
Die Schotten haben uns ja auf jeden Fall auch vorgemacht, wie das alles drumherum geht. Schöne Bilder aus München gewesen. Das war's von uns. Lasst uns gerne Feedback da und seid uns auch beim nächsten Mal wieder gewogen und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.
It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play. Like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with GEICO feels just like that. Get more with GEICO.